Bevor es gleich mit dem Podcast losgeht, kurz mal nachgefragt. Zahlt ihr eigentlich Gebühren für euer Girokonto? Ich finde ja, auf Kontoführungsgebühren kann man gut verzichten. Deshalb wird dieser Podcast auch von der Sparda Bank Hamburg präsentiert. Dort gibt's nämlich das kostenlose Gehaltskonto für 0 Euro. Mein Tipp? Jetzt mit nur wenigen Klicks online oder in der Filiale zur Sparda Bank Hamburg wechseln und Gebühren sparen. Und nun geht's los mit dem Podcast. Präsentiert von der Sparda Bank Hamburg.
HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
Da sind wir wieder mit einer ganz besonderen Podcast-Folge heute. Immer härter meets HSV, wir müssen reden. Mein Name ist Inga Böttling und ihr kennt mich als Host vom Immer härter Podcast. Und mir gegenüber oder im weiten, entfernten Hamburg sitzt mein Kollege Stefan Walter vom Abendblatt. Hallo Stefan.
Moin Inga, schön, dass wir hier zusammengekommen sind zu dieser Doppelfolge mit das unserem Podcast auch HSV, wir müssen reden.
Genau, ich freue mich auch drauf, denn der Anlass ist ja ein besonderer. Samstag geht's dann schon direkt gegeneinander, HSV gegen Hertha BSC, 20.30 Uhr im Volksparkstadion. Aus Berlin-Sicht waren die letzten Treffen zumindest in der Liga nicht ganz so erfolgsversprechend. 0-3 am dritten Spieltag in der vergangenen Saison, 1-2 dann in der Rückrunde. Wir können aber gerne auch nochmal über das Pokalspiel sprechen.
Du möchtest natürlich nochmal irgendwie ein bisschen Rückenwind gewinnen für Hertha. Ja, im Pokal natürlich Fabian Riese, damals der alles überragende Spieler. Und der HSV hatte das Spiel aus meiner Sicht eigentlich weitgehend im Griff. Fabian Riese allerdings überhaupt nicht im Griff, war noch personell hinten rechts total überfordert. Tim Walter wollte taktisch nicht reagieren auf Herthas eigentlich einzig gefährlichen Offensivspieler.
Hallo.
Und dann hat die Hertha das am Ende geholt.
Hallo, hallo. Der einzige gefährliche Offensivspieler, das wird ja ein Duell hier. Fabian Riese nicht im Griff, das ist ein Schicksal, das dann ganz viele geteilt haben. Über ihn müssen wir heute leider nicht reden, denn er ist verletzt, er kann nicht teilnehmen am Spiel am Samstag. Aber wir haben trotzdem ein paar nette Themen, über die wir heute quatschen können. Die ersten Eindrücke nach Spieltag 1 aus Hertha und auch aus HSV-Sicht. Wir werden mal schauen, auf welche Spieler wir so achten müssen am Sonnabend. Und wir reden natürlich über Davy Selke, wie kann es auch sonst sein, und über unsere Erwartungen an das Spiel und an die Saison. Aber erstmal bin ich ganz gespannt, was du uns jetzt vom ersten Spiel erzählst, denn ich habe es auch gesehen, 2-1 gegen Köln direkt zur Eröffnung der Liga. Man hat viel erwartet und auch viel bekommen von diesem Spiel, finde ich.
Ja, es war ein hart untypisches Spiel, würde ich sagen. Sehr wenig Ballbesitz, nur 43%, dafür 57% der Zweikämpfe gewonnen. Selber nur 9-mal aufs Tor geschossen, der Gegner 26-mal. Das war allerdings gewollt. Steffen Baumgart wusste, dass Köln komplett auf Umschaltspiel setzen wird. Er hat dann halt gesagt, dann geben wir ihnen doch einfach mal den Ball. Dann wollen wir mal schauen, wie man mit eigenem Ballbesitz Umschaltfußball spielen will. Der Plan ging auf, das Zentrum war dicht. Vorne hat man natürlich ein bisschen Glück gehabt, das Momentum auch auf seiner Seite. Eigentlich muss man nach 3 Minuten zurückliegen. Dann trifft man mit der ersten eigenen Chance und dann läuft es so ein bisschen einfach einem in die Karten. Das ist wie so oft beim Fußball. Ein Tor kann auch ein Spiel auch mal auf den Kopf stellen, beziehungsweise einfach ja für ein völlig neues Momentum sorgen. Am Ende aber muss man sich auch für nichts entschuldigen, wenn man beim Bundesliga-Absteiger erst der FC Köln gewinnt, der einen doppelt so hohen Kaderwert hat wie der HSV, dann hat man, glaube ich, nicht so viel falsch gemacht.
Nee, ich finde auch, habe viel darüber gelesen, dass Steffen Baumgart auch einen für ihn völlig untypischen Spielansatz gewählt hat und Köln damit auch ein bisschen überrascht hat. Musste er wahrscheinlich auch, oder?
Ja, ich denke schon. Wer gewinnt, hat sowieso recht. vor dem Spiel hätte ich wirklich auch gedacht, dass Köln das Spiel zieht, weil ich finde, Köln hat eine enorm starke Mannschaft. Die haben sehr viele Spieler zusammengehalten, haben wirklich nur ganz wenige abgeben müssen. Und das bei der Transfersperre haben ja schon einige Experten dann wirklich schwarz an die Wand gemalt, dass sie mit einer halben A-Jugend antreten müssen. Dieses Horrorszenario ist nicht eingetreten. Und ich finde, Köln ist der absolute Aufstiegsfavorit. Und da zählen dann wirklich auch nur die 3 Punkte in so einem Spiel. Und wie man die holt, ist aus meiner Sicht egal. Und ich glaube, Hertha hätte gerne dieselbe Punktzahl wie der HSV zum jetzigen frühen Zeitpunkt der Saison.
Würde ich dir jetzt spontan nicht widersprechen. Wo ich dir aber widersprechen würde, ist der absolute Aufstiegsfavorit. Wir haben hier in den letzten Folgen bei Immer Hertha auch mal über die Saisonprognosen gesprochen. Und da ist Köln irgendwie eher so auf Platz 5-6 gelandet. Der HSV dafür weiter oben, aber da sprechen wir nachher noch drüber.
Also Thorsten Matuschka und Simon Terodde sehen das auf jeden Fall ähnlich wie ich, aber wie so häufig mit den Prognosen vor der Saison, am Ende kommt alles anders.
Damit kann man sich richtig schön in die Nesseln setzen. Du hast gerade gesagt, Hertha hätte auch gerne diese 3 Punkte. Das würde ich so unterschreiben, hat aber leider nicht funktioniert. Das war sehr, sehr viel Ansätze zu erkennen vom neuen Fiello-Fußball, wie es so schön genannt wird. Ich bin ja kein großer Fan dieses Spitznamens, wie die immer Hertha-Hörer auch wissen, aber es war etwas davon zu sehen, aber es ist noch ausbaufähig. Hertha hatte deutlich mehr Ballbesitz als in der vergangenen Saison, hat mehr Kontrolle vom Spiel, war auch ballgieriger, wollte den Ball doch auch schneller wiederhaben, wenn sie ihn verloren haben. Auch das alles neue Eindrücke irgendwie im Vergleich zum Paldadei-Fußball. Aber man war weiterhin defensiv viel zu anfällig, man war offensiv überhaupt nicht torgefährlich genug. Also da fehlte von vorne bis hinten noch echt viel. Und dazu kam dann die eklatante Standardschwäche, die man jetzt seit Saisons mit sich herumschleppt.
Ist das eigentlich trainiert worden bei Hertha? Also ich frage auch deshalb, weil beim HSV war es ein sehr großer Trainingsschwerpunkt in der Vorbereitung.
Es war, stand ständig auf dem Trainingsplan. Es gibt ja mit Patrick Ebert auch einen Standard-Coach extra, Ex-Profi, der auch ganz genau weiß, wie er die Bälle da reinspielen muss und Co. Im Trainingslager gab es mehrere Trainingseinheiten, wo man wirklich die defensiven Standards immer und immer wieder trainiert hat. Ja, und dann kriegst du halt eine Ecke und verteidigt das Ding halt überhaupt nicht. Torwart wird ein bisschen geblockt, fand ich auch. Hätte man vielleicht auch pfeifen können, gut, aber 0-1 direkt und hinterher gab es auch noch so viele Szenen, in denen man so dachte, so wow, okay, gar keine Zuteilung, gar keine richtige Zuteilung. Irgendwie waren sich teilweise die Spieler auch uneinig, ob sie jetzt am Mann bleiben, ob sie weiter rausrücken müssen. Ja, es wird, da waren sich alle einig am Ende, es wird definitiv in dieser Woche noch Thema sein.
Ja, und jetzt wird Hertha dann mit 0 Punkten nach 2 Spieltagen dastehen. Das ist natürlich dann auch bitter, ne? Wenn man schon das kommende Spiel schon mit einpreist.
Wir fangen hier schon mit dem Trash-Talk an, merke ich. Okay, ist gar kein Problem, das schaffen wir. wie ich vorhin schon gesagt habe, ne, in der Liga sah es nicht so ganz gut aus, aber dafür hat man da jetzt auch eine kleine Motivation. Eine der wenigen Mannschaften, gegen die Hertha in der vergangenen Saison gleich 2-mal verloren hat. Das möchte man natürlich ändern. Der Druck ist auch groß, das hat auch Trainer Christian Fjell gesagt. Der meinte so, ja, die Mannschaft hat vielleicht gegen Paderborn zu viel Druck gespürt und gedacht, sie müssen jetzt richtig liefern, hat nicht geklappt. Er möchte damit mit den Spielern jetzt drüber reden, in dieser Woche viele Gespräche führen. Sie sollen damit lernen, umzugehen. Und er will halt verstehen, was bei seinen Spielern so los ist jetzt und warum es nicht geklappt hat. Weil ganz prominentes Beispiel war ja Marc Kempf. Da komme ich nachher auch noch zu. Der gehört bei mir zu den Spielern, auf die wir am Samstag achten müssen. Aber da stimmt halt einfach noch nicht so viel.
Ist auch früh ausgewechselt worden, ne, wenn ich das richtig verfolgt habe am Rande. Ja. Aus meiner Sicht ist Hertha immer eine völlig andere Mannschaft, wenn Fabian Riese auf dem Platz steht, beziehungsweise vor allem, wenn er nicht auf dem Platz steht. Du kannst das besser einschätzen, aber es gibt nicht wirklich einen Ersatz für ihn, oder? Also so auch gerade, was die HSV-Fans betrifft, die sich noch an das Pokalspiel zurückerinnern, es wird einfach eine völlig andere Hertha jetzt am Samstag sein, weil Riese eben nicht spielen kann.
Ganz genau, im Trainingslager oder in der Vorbereitung konnte man das schon mal üben, weil er ja nun mal nicht mitreisen konnte, nachdem er im Testspiel gegen Energie Cottbus so böse gefault wurde, dass er hinterher operiert werden musste am Sprunggelenk. Syndesmose war betroffen. Aber man hat dann auch im Trainingslager gemerkt, dass da eben eine riesen Lücke klafft und wirklich gar keiner die schließen kann. Gegen Paderborn hat es Palko Dardai versucht, es hat auch der Richerhand versucht. Alles nur Ansätze überhaupt. Also ich meine, gut, wie undankbar ist die Aufgabe, Fabian Riese ersetzen zu müssen. Darüber müssen wir nicht sprechen. Aber da klafft eine riesen Lücke. Das ist auch definitiv ein Punkt, wo noch nachgeliefert werden soll, was Transferaktivitäten angeht. Aber da steht jetzt auch noch nicht so richtig was Großes an. Und wenn jetzt jemand kommt, wird es auch dauern, bis er sich einfinden kann, es sei denn, du holst halt jemanden, der schon voll im Saft steht. Aber die Mannschaft weiß zumindest, wie sie funktionieren kann, auch ohne Riese. Das haben sie im Trainingslager üben können, aber dass sie funktioniert, haben wir jetzt noch nicht gesehen.
Ja, der HSV dagegen hat gezeigt, dass er funktioniert. Ich finde auch, dass die Mannschaft diesen Fußball von Steffen Baumgart immer besser adaptiert. Es ist tatsächlich ein völlig anderer Fußball als unter Tim Walter, also weil du am Anfang ja auch die Ergebnisse der vergangenen Saison angesprochen hast. Man kann es wirklich nur schwer vergleichen, auch wenn sich beim HSV personell gar nicht so viel vom Kader her verändert hat. Aber sie spielen eben einen völlig anderen Ball. Ich denke natürlich, dass das Spiel gegen Hertha jetzt am Wochenende trotzdem deutlich anders verlaufen wird als in Köln. Also der HSV wird zwangsläufig den Ball auch mal haben müssen. In einem Heimspiel, man geht jetzt als Favorit ins Rennen, das war in Köln natürlich ein bisschen anders, weil war die Favoritenrolle klar beim FC. Und ja, jetzt werden sie natürlich auch zeigen müssen, dass sie auch Lösungen bei eigenem Ballbesitz haben. Das war in Köln nicht gefordert, das wird jetzt gefordert sein. Hertha wird es sicherlich auch dem HSV schwer machen und kompakt stehen. Vielleicht nicht ganz so tief wie unter Paldadei, aber trotzdem, glaube ich, wird sich Hertha zurückziehen. Und da bin ich auch sehr gespannt, ob der HSV nicht nur kompakt verteidigen kann, sondern ob sie eben auch Lösungen gegen tiefstehende Gegner anbieten können und vor allem auch sich mehr Torchancen erspielen als in Köln. Das wird sicherlich die Aufgabe sein fürs Wochenende.
Man beobachtet über den Sommer hinaus ja auch immer ganz gerne so die anderen Vereine, was da so los ist. Als Reporter anderer Vereine guckt man wahrscheinlich auch immer mit einem wohlwollenden Grinsen auf Berlin, wenn man sieht, was da immer so los ist. Diesen Sommer war nicht so viel los, Gott sei Dank. Dafür hat man dann so zum HSV geguckt und gedacht so, wow, was ist da los? Also viel Unruhe in der Führungsetage, viel auch Unsicherheit, was den Trainer angeht. Also ich glaube, es wurde ja auch ein bisschen diskutiert, ist es jetzt richtig, an Baumgart festzuhalten oder nicht. Wie ist es aus deiner Einschätzung heraus? Gut, dass Steffen Baumgart weiterhin Trainer ist?
Also die Diskussion über Steffen Baumgart zum Ende der Hinrunde lag natürlich auf der Hand. Er hat letztlich nicht die Erfolge gefeiert, die man sich erhofft hatte und die er sich selber auch zugetraut hat. Also er selber ist ja auch unzufrieden mit seiner Bilanz. Er hat 20 Punkte aus 12 Spielen in der Rückrunde geholt. Als er verpflichtet wurde, waren alle davon ausgegangen, okay, jetzt steigt der HSV wirklich auf, weil es eben vorher die Meinung hier gab, okay, der Fußball ist vielleicht spektakulär und ganz attraktiv, aber möglicherweise steht Tim Walter diesem Aufstiegsziel im Weg, weil mit diesem Trainer wird man wahrscheinlich nicht aufsteigen. Das hat man alleine in seinen letzten beiden Spielen gesehen, als er 8 Gegentore in 2 Heimspielen gegen Hannover und Karlsruhe kassiert hatte, ist natürlich viel zu viel. Und man dachte eben, mit Steffen Baumgart jetzt so diesen entscheidenden Impuls gefunden zu haben. Dieser Plan ging nicht auf. Man muss aber auch dazu sagen, dass Steffen Baumgart eben auch zu viel ändern wollte im Vergleich zu seinem Vorgänger und das ohne eine Vorbereitung mitten in der Saison. Das war möglicherweise auch so nicht besprochen. Zumindest hat Jonas Bolt das alles ein bisschen anders angekündigt, als es dann auf den Platz gekommen ist. Jetzt hat er aber die Möglichkeit gehabt, erstmals eine Vorbereitung zu spielen. Ich finde es ganz interessant, dass man in Berlin von Unruhe ausgeht. Ich nehme eigentlich hier keine Unruhe wahr, weil die wichtigen Entscheidungen relativ schnell getroffen wurden. Also der Aufsichtsrat hat zügig sich schon zum Saisonende, als ja klar war, dass der Aufstieg nicht mehr funktioniert, man hatte ja rechtzeitig Planungssicherheit, hat sich der Aufsichtsrat rechtzeitig mit einigen Kandidaten zusammengesetzt. Hat sich am Ende für Stefan Kunz entschieden, hat sich vor allem auch dann recht zügig entschieden, mit Jonas Bolt nicht weiterzumachen. Nach dem für den HSV 6. verpassten Aufstieg, für Jonas Bolt persönlich war es der 5. verpasste Aufstieg.
Aber ein bisschen Trubel gab es ja schon um die Personalie Jonas Bolt, oder?
Ja, natürlich. In dem Moment, wo das entschieden wurde, gab es hier natürlich Trubel in Hamburg, aber das war kurz nach dem Saisonende und das war noch wirklich Wochen vor dem Vorbereitungsstart. Das hatte sich dann alles eigentlich erledigt in dem Moment, wo Stefan Kunz sich vorgestellt hat, wirklich von vornherein einen charismatischen Eindruck vermittelt hat, den Leuten auch das Gefühl gegeben hat, hey, ich packe jetzt hier an und ich bringe das Schiff wieder ins richtige Fahrwasser. Er hat dann auch direkt auf seiner Antrittspressekonferenz Steffen Baumgart den Rücken gestärkt und hat gesagt, es wäre nicht HSV-like, jetzt den Trainer in Frage zu stellen. Das war aus meiner Sicht ein sehr cleverer Schachzug, weil man es hätte natürlich Argumente gegeben, sich von Steffen Baumgart zu trennen. Ne? Das muss man auch sagen. Aber damit hätte sich ja Stefan Kunz direkt zum Amtseintritt auch wieder selbst unter Druck gesetzt, wenn er sofort diese Patrone zieht. Und dann hätte der Nachfolger eben auch sofort funktionieren müssen. Es wäre dann seine Entscheidung gewesen. Und so hat er natürlich ein bisschen die Möglichkeit, das erstmal sich anzuschauen, abzuwarten und wirklich auch für ein bisschen Ruhe zu sorgen. Das war wichtig in dieser Phase. Steffen Baumgart hat jetzt eine Vorbereitung bekommen. Stefan Kunz ist immer sehr nah dran, schaut genau hin, was macht er. Hat natürlich auch selber die Erfahrung als Trainer, weiß auch die Dinge ja sehr gut zu beurteilen. Und deswegen nehme ich eigentlich den HSV aktuell sehr geschlossenen Club wahr. Und das zeigt sich auch auf dem Platz.
Ist vielleicht auch ein bisschen Wunschdenken aus Berliner Sicht, dass auch bei anderen Clubs mal irgendwie ein bisschen was los ist.
Ja, so viel wie bei der Hertha ist hier auf jeden Fall noch nicht los. Ich habe ja nur am Rande mitbekommen, Pal Dardai wollte sich ja zwischendurch noch oder hat sich als Präsident ins Spiel gebracht, um dann alle zu entlassen. Also sowas passiert hier nicht.
Ja, er hat Ziele mit dem Club, sagen wir es so. Ja, das wird noch spannend. Bis zum 15. August können die Vorschläge fürs Präsidentenamt eingereicht werden. Da werden noch wieder spannende Wochen auf uns zukommen hier in Berlin. Aber gut, blicken wir erstmal auf Samstag. Stefan, lass uns mal schauen, auf welche Spieler man so achten muss. Aus Berliner Sicht hätte ich da auf jeden Fall 3 Kandidaten. Aber vielleicht fangen wir erstmal damit an zu schauen, wer beim HSV sich so ein bisschen in dem ersten Spiel in den Vordergrund gespielt hat.
Ja, also als erstes würde ich da auf jeden Fall den Torwart Daniel Heuer-Fernandes nennen. Eigentlich als Nummer 2, als klare Nummer 2 sogar in die Vorbereitung gestartet. Steffen Baumgart hat sofort gesagt, dass er an dieser Entscheidung Matteo Raab weiterhin das Vertrauen zu schenken nicht rütteln wird. Dann hat Raab aber nahezu die gesamte Vorbereitung verpasst, wegen mehrerer Infekte, die am Ende zu einer Lungenentzündung mündeten. Es ist auch noch überhaupt gar nicht klar, wann er wieder zurückkehrt, weil jeder, der mal eine Lungenentzündung hatte, er nimmt auch Antibiotikum oder sollte es zumindest bis gestern Abend nehmen. Also jeder, der mal diese Erkrankung hatte, der weiß, dass man dann eben auch wirklich sich ja zur Ruhe setzen muss und keinen Sport machen darf. Und dann muss er ja auch erst wieder herangeführt werden. Heuer-Fernandes hat jetzt diese eine Chance, sich dann auch durch gute Leistung im Vordergrund zu spielen und auch für eine Wacherlösung im Tor zu sorgen. Er hat in Köln auf jeden Fall schon mal einen furiosen Start hingelegt. Also die eine Parade, wie er dann noch den linken Arm hochreißt und den Ball von Lemperle über die Latte lenkt, Das war wirklich spektakulär und hat auch darüber hinaus sehr viel Sicherheit ausgestrahlt, viele Flanken abgefangen. Das war immer ein Problem beim HSV. ehrlicherweise auch unter Heuer Fernandes in der Vergangenheit. Aber auch Matteo Raab war nicht immer der sicherste in der Strafraumbeherrschung. Da hat er auf jeden Fall in Köln einen Schritt nach vorne gemacht, Heuer Fernandes. Und ja, er hat jetzt die Chance, er wird gegen Hertha auf jeden Fall im Tor stehen, Pokal danach auch, und hat die Chance, jetzt perspektivisch dann auch etwas an der Hierarchie im Tor zu verändern. Das wäre auf jeden Fall mein Spieler Nummer 1, den ich nenne. Bei den anderen fasse ich mich auch gerne ein bisschen kürzer.
Ganz kurzer Einwurf, das ist der Kollege mit dem spektakulären Eigentor, oder ich möchte jetzt hier keinen Wunden kratzen, aber er ist es, oder?
Boah, jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt. Welchen Kollegen meinst du?
Na, Heuer Fernandes. Ist das nicht der, der sich den Ball da so richtig schön selbst ins Tor gelegt hat?
Ach so, im Stadtderby beim FC St. Pauli. Ja, das ist korrekt. Ja, ja, absolut.
Ich möchte hier bei keinem HSV.
Der Ball hoppelte vorher unglücklich auf, würde ich mal sagen. Nein, es war natürlich ein Fehler. Und das war auch der Grund, weshalb er in der letzten Saison seinen Stammplatz verloren hatte. Weil er eben dann doch ein, zwei Fehler zu viel gemacht hat.
Aber jetzt wissen wenigstens auch die Hertha-Fans, von wem wir reden. Also.
Genau, absolut.
Man muss ja auch für ein bisschen positive Motivation sorgen.
Ja. Und bei den anderen beiden Spielern würde ich jetzt mal möglicherweise überraschend für die Hertha-Fans nicht den Doppelpacker Ransford Königsdörfer nennen, sondern ich würde eher in der Defensive bleiben. Und ich nenne mal Daniel El-Fadli, den Neuzugang, der von Magdeburg gekommen ist. Er sollte eigentlich schon vor einem Jahr verpflichtet werden. Man hat sich nicht auf eine Ablöse einigen können. Unfassbar aggressiver Zweikämpfer, der immer im Vollsprint den Gegner anläuft, eine sehr hohe Quote an Balleroberung hat. Tut dem Spiel enorm gut, weil gerade dieses aggressive, zweikampfstarke Element dem HSV vorher fehlte. Es waren eben doch vorher sehr viele schön spielende Akteure, gehörten dem Kader an. Und Daniel El-Fadli bereichert auf jeden Fall diese Mannschaft, hat sich von vornherein gut eingefügt, nimmt jetzt schon eine wichtige Rolle in der Mannschaft ein. Also auf den sollte man auf jeden Fall achten, genauso wie auf Jean-Luc Dompé auf links außen. Aus meiner Sicht der formstärkste Flügelspieler, wenn nicht sogar der formstärkste Offensivspieler aktuell, dadurch, dass Davy Selke und Robert Latzel noch nicht spielen können, weil sie angeschlagen sind, beziehungsweise Davy Selke noch etwas Pause braucht. Wir kommen sicherlich später noch auf ihn zurück. Aber Jean-Luc Dompé nenne ich auch deshalb, weil Hertha aus meiner Sicht rechts hinten nach wie vor nicht gut besetzt ist oder generell auf den Außenverteidigerpositionen. Und Dompé hat schon Thielmann von Köln seine Grenzen aufgezeigt jetzt im ersten Spieltag. Ich glaube, ähnlich würde es werden, egal ob Jonjo Kenny da spielt oder Seefalk. Kannst du ja gerne mal einschätzen, wer diese Rolle ausfüllt. Aber ich denke, Dompé wird auf jeden Fall als Punktsieger an diesem Duell hervorgehen.
Ja, es wird Jonjo Kenny, davon gehe ich zumindest aus. In der letzten Saison unfassbar zweikampfstark, unfassbar kampfbetontes Spiel. Auch immer so ein bisschen so ein Vorreiter, was diese Mentalität und Einstellung angeht. Der konnte es im ersten Spiel noch nicht so richtig zeigen, deshalb würde ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, nee, das geht unentschieden aus, das Duell. Aber vielleicht steigert er sich ja. Er ist auch Papa geworden im Sommer jetzt. Vielleicht motiviert ihn das jetzt noch ein bisschen mehr.
Aber ihn hättest du wahrscheinlich nicht aufgezählt zu den Top 3 Hertha-Spielern.
Nee, ich habe an Nummer 1 Kapitän Diego Demme. Kapitän ist er natürlich nur, wenn Toni Leistner nicht spielt, aber er hat die Bindenummer getragen, 90 Minuten gegen Paderborn. Und genau das war auch ein bisschen überraschend, nicht, dass er Kapitän war, sondern dass er 90 Minuten gespielt hat. Denn er hat in der vergangenen Saison, glaube ich, 3 Einsätze in Neapel gehabt und das war es, auch immer nur Kurzeinsätze. Hat sich dann aber direkt vom Neuzugang zum Kapitän gemausert, ist in den Mannschaftsrat gewählt worden, hat wirklich eine Präsenz auch auf dem Platz, trotz seiner geringeren Größe, ist auch so ein bisschen der Mittelfeldregisseur, er haut sich auch rein, hat auch wirklich Bock, das Spiel irgendwie, die Fäden zu ziehen, das Spiel zu leiten. Das hat man wirklich schon gesehen. Was bei ihm halt noch so ein bisschen fehlt, ist dann wirklich der gesamte Überblick und ich glaube auch wirklich noch ein bisschen Fitness, aber auch das kann noch kommen. Er ist, wie gesagt, auch neu. Auch einer, du hast es vorhin gesagt, beim HSV gibt es auch so einen Kandidaten, der letztes Jahr schon kommen sollte, dann hat man sich nicht einigen können, deshalb ist er dieses Jahr gekommen.
Ich erinnere mich, ja, war auch eine ähnliche Transferposse wie bei Daniel El-Fadli.
Zwei Verpflichtungen mit ganz viel Anlauf. Aber nichtsdestotrotz ist es jemand, der da eine Lücke schließt, die bei Hertha in der letzten Saison wirklich eklatant war und von daher definitiv einer, auf den man achtet. Muss. Spieler Nummer 2 ist Ibo Maser. Noch junger Spieler, Eigengewächs, ist ein total quirliger Unruheherd im Mittelfeld, spielt auch eine etwas ungewohnte Position für seine Verhältnisse im eher zentralen Mittelfeld, aber eher offensiv ausgerichtet, weil da eben durch die Verletzung von Kevin Sessa auch eine Position vakant war. Aber er hat gegen Paderborn gezeigt, dass er das auch wirklich kann und dass er da auch Bock drauf hat. Er war mutig unterwegs, hat viel gedribbelt, hat viel versucht. Er war ein erfrischendes Element und hat dann ja auch den Anschlusstreffer gemacht mit einem Schuss aus, ich glaube, so 17 Metern waren es. Und den hat er sich einfach genommen. Und ich finde, dafür braucht man auch echt Mut und Selbstvertrauen. Und das hat er gezeigt. Von daher auch immer einer, den man auf dem Schirm haben muss, dem auch noch nicht alles gelingt, aber das finde ich ist auch okay mit, ich glaube, 19 Jahren. Von daher trotzdem einer, der sich in den Mittelpunkt spielen wird. Ja, und dann der von dir oder von dir und mir vorhin schon angesprochene Mark Kempf. Es war ein wirklich rabenschwarzer Einstand gegen Paderborn. Schon nach 2 Minuten hat er gelb gesehen, nach einem Foul. Für mich eine etwas überzogene gelbe Karte zu dem Zeitpunkt. Ja, er ist gegen den Gegenspieler ein bisschen hart zu rangegangen, aber ja gut, lassen wir das. Es gab gelb. Er hatte dann großes Glück, dass er wenig später nicht auch noch gelb-rot gesehen hat. War nämlich auch ein Foul, bei dem man das durchaus hätte so bewerten können. Christian Fährle hat dann gesagt, gut, das ist mir alles viel zu heiß, hat ihn nach 35 Minuten runtergenommen und das ist natürlich ein fetter Denkzettel, den du da als Spieler kriegst. Er saß auch nachher super unzufrieden auf der Bank und ist durch die Mixzone geschlichen. Und das Ganze kommt so überraschend, weil er hat in der Vorbereitung eine unfassbare Wandlung hingelegt. Wir haben da letzte Woche im Immer härter Podcast auch drüber gesprochen. Er hat super stabil gespielt, zeigt sich viel offener, viel zugänglicher. Und das nach einer wirklich saumäßigen Saison, muss man ja sagen. Also auch von Paldada mehrfach angezählt, auf die Bank gesetzt und Co. Es wird spannend zu sehen sein, ob er weiterhin in der Startelf stehen darf. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Christian Fährle jetzt sagt, ach nee, hast einmal scheiße gespielt, jetzt nehme ich dich aus der Startelf. Wird interessant zu sehen sein, aber vor allem wird es interessant zu sehen sein, ob er eine Reaktion zeigen kann.
Ich habe auch da zu der Personalie Kempf direkt nochmal eine Frage im Anschluss. Ich erinnere mich an das Spiel, was sie in Magdeburg verloren haben. Ein Spiel, das sehr torreich ausging. Das war kurz nach Ende der Transferperiode vor einem Jahr. Marc-Oliver Kempf wollte ja eigentlich wechseln, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und hat dann auch selber gesagt, hinterher, er war gar nicht mental bereit für dieses Spiel, weil er eigentlich schon in Gedanken bei einem anderen Verein war und sehr traurig war, dass das alles geplatzt ist. Inwiefern ist das jetzt möglich, dann mit so einem Spieler, der eigentlich mental nicht mehr bereit war, für den Verein zu spielen, jetzt den Neustart zu wagen? Und kommen möglicherweise die Wechselgedanken wieder von vorne auf bei ihm?
Nee, im Gegenteil. Er hat im Sommer ganz klar gesagt, nachdem neuer Trainer feststand, neues Umfeld, ich möchte hierbleiben. Ich sehe meine Saison in der kommenden, oder ich sehe meinen Arbeitgeber in der kommenden Saison hier in Berlin. Also er hat sich ganz klar zu Hertha bekannt, hat in der vergangenen Saison auch den Berater gewechselt, also hat sich auch so ein bisschen neues Umfeld geschaffen und gesagt, ich bleibe hier. Und ich glaube, das war halt auch ganz, ganz essentiell in dieser Vorbereitung, um halt wirklich konzentriert und fokussiert zu sagen, hier gehöre ich hin. Und umso überraschender war dann eben dieser Rückfall in vermutlich ja oder ja irgendwie schon alte Zeiten, als er sich wirklich so viele Böcke geleistet hat in der vergangenen Saison. Und ja, er sagt wirklich ganz klar, Berlin ist mein Arbeitgeber, meine Heimat jetzt und ich will nicht weg.
Ganz spannend finde ich noch die Personalie Toni Leistner bei Hertha. Ist ja zum Kapitän erklärt worden, Kapitän, der auf der Bank sitzt. Man kennt ihn natürlich auch noch in Hamburg. Man hat ihn hier auch schätzen gelernt, wenngleich sein Abgang etwas unwürdig war am Ende. Aber ja, wie nimmst du seine Rolle wahr? Inwiefern ist das möglich, auch für eine gut funktionierende Hierarchie im Kader, jemanden, der Reservist ist, zum Kapitän zu ernennen?
Er hat ihn ja einfach weiter auch zum Kapitän ernannt. Also er war ja vorher schon Kapitän und ich glaube, das ist ganz wichtig für die Mannschaft, da jemanden zu haben, einen Anker, einen erfahrenen Spieler, der auch in der vergangenen Saison schon da war, der ein bisschen weiß, wie der Verein tickt, wichtig auch für die jungen Spieler. Ich sehe da wirklich gar nicht so das große Problem, weil es gibt auf dem Platz Vertreter, die ihn ersetzen können, was das die Rolle auf dem Platz angeht. Er ist wichtiger für die Kabine, für das Sein neben dem Platz. Da ist er zusammen mit Florian Niederlechner zum Beispiel ganz, ganz wichtig, weil er viel Erfahrung hat, die Jungen an die Hand nimmt und sagt so, hey, ich bin irgendwie auch für die gute Laune und für die Teamhygiene zuständig. Und auf dem Platz gibt es Diego Demme, auch Tjaak Ernst ist eine Option, ist auch im Mannschaftsrat. Wenn er wieder da ist, natürlich Fabian Reese, der ist für mich eigentlich Ersatz Nummer 1. Und ich sehe es wirklich eigentlich überhaupt nicht problematisch, weil er auch fast die ganze Rückrunde nicht wirklich gespielt hat. Aber trotzdem jemand ist, der sich mit dieser Rolle trotzdem identifizieren kann.
Und Dreses Verletzung ist wahrscheinlich Fluch und Segen zugleich, weil er wahrscheinlich, ja, nehme ich jetzt mal an, korrigiere mich gerne, aber wird er wahrscheinlich jetzt bei Hertha bleiben, obwohl er eigentlich wechseln wollte, beziehungsweise ein Abgang im Raum stand, aber durch seine Verletzung hat sich das sicherlich jetzt erledigt, oder?
Die Chancen sind eklatant gestiegen, dass er bleibt. Er wird jetzt noch ein paar Wochen ausfallen, humpelte auch am Samstag mit Krücken und diesen Moonwalker-Schuhen durchs Olympiastadion. Ich möchte mich nicht festlegen, weil das fällt mir immer auf die Füße, aber ich finde, die Chancen sind gestiegen und ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit nicht mehr so gering ist, dass er wirklich bleibt. Aber warten wir es ab. Es sind ja noch ein paar Wochen bis Transferfenster oder Transferschluss. Von daher schauen wir mal. Aber du hast ihn vorhin schon angesprochen. Davy Selke ist natürlich aus Hertha Sicht ein unfassbar spannender, eine spannende Personalie, wenn man bedenkt, dass er gegen seine Ex-Clubs einfach sehr, sehr gerne trifft. Ist es ja fast eine gute Nachricht, dass du vorhin gesagt hast, dass er noch nicht so weit ist.
Also das liegt tatsächlich an Steffen Baumgart, dass er noch nicht so weit ist, weil Steffen Baumgart da so einen ganz eigenen Ansatz hat. Also er will wirklich, dass die Spieler erst komplett im Training sind, auch schon ein paar Minuten dann wenigstens über Kurzeinsätze herangeführt wurden, ehe er sie wieder in die Startelf stellt. Ich glaube ehrlicherweise, dass der Vorgänger Tim Walter hätte mit Davy Selke im Sturm begonnen, jetzt in Köln schon. Weil Selke war eigentlich topfit, ist im Trainingslager viel früher eingestiegen als erwartet, hat dann auch teilweise mehr als 2 Stunden lange Einheiten komplett absolviert, hat Sprintduelle gewonnen, also ganz normal in die Zweikämpfe gegangen. Es war nichts mehr von seinem in Köln erlittenen Mittelfußbruch zu sehen, der natürlich auch schon ein halbes Jahr her ist. Aber er hat wirklich einen körperlich guten Eindruck hinterlassen. Kam allerdings in den Testspielen nicht eine Minute zum Einsatz, weil man da auch kein Risiko eingehen wollte. Das war soweit alles verständlich. Natürlich will man dann auch ihn ein Stück weit schonen und nicht eben so Zweikämpfe, ja, die Pflichtspielcharakter haben, zu früh aussetzen. Aber in Köln war es dann für den einen oder anderen möglicherweise schon überraschend, dass er dann nur eine Minute gespielt hat. Er sagte dann hinterher, dass er Magenprobleme noch einen Tag vorher hatte, dass es dann gar nicht mehr an seinem Mittelfußbruch lag, sondern er tatsächlich über Unwohlsein geklagt hatte und deswegen nur so kurz zum Einsatz kam. Er ist sehr optimistisch, dass er gegen Hertha etwas länger spielt. Ich glaube, er wird sich auch über den Empfang der Berliner Fans freuen, nachdem er in Köln ausgepfiffen wurde, aber bei Hertha ja eigentlich immer noch einen Kultstatus genießt in der Fanszene, soweit ich das mitbekommen habe. Ich denke, da wird der Empfang auf jeden Fall ein bisschen anders ausfallen, zumal die HSV-Fans ja jetzt auch in der Überzahl sind und mit Sicherheit sich freuen werden auf sein Heimspieldebüt. Aber ich würde mal mich festlegen, dass er zu 95% nicht in der Startelf steht, weil es einfach untypisch für Steffen Baumgart wäre, ihn jetzt nach einer Minute direkt in die Startelf zu werfen, zumal Ransford Königsdörfer doppelt getroffen hat in Köln. Also Selke steht sicherlich als Joker bereit und in Berlin kennt man noch seine körperliche Art. Ich glaube, man hat ihn dann immer lieber als Mitspieler gehabt. Jetzt wird man sich sicherlich mit seinem Ellenbogen dann auch mal aus der Nähe beschäftigen müssen.
Bevor ich noch weiter auf Selke eingehe, Ransford Königsdörfer ist ja auch kein Unbekannter, sondern ein alter Bekannter, bis 2019 in der Hertha-Jugend unterwegs. Also können wir eigentlich festhalten, dass Hertha es auf jeden Fall oder Herthas Defensive es auf jeden Fall mit Berlinern zu tun bekommen wird.
Das definitiv. Beide werden zum Einsatz kommen. Wie gesagt, Königsdörfer aus meiner Sicht der Startspieler. Dann hängt sicherlich vom Ergebnis ab, ob Selke dann für Königsdörfer kommt oder ob man dann auf 2 Spitzen umstellt, wenn Selke reinkommt. Ransford Königsdörfer durch die Berliner Jugend gefallen, muss man ja so sagen. Ne? Ist aussortiert worden. Man hat ihm nicht den großen Sprung zugetraut. Der hat sich dann über Dynamo Dresden wieder hochgekämpft. Hat beim HSV ein sehr, sehr schwieriges Jahr hinter sich. Gerade mal 2 Tore geschossen. Das hat er jetzt schon mal egalisiert nach einem Spieltag. Ist gut in die Saison gekommen. Hat aber ehrlicherweise auch nur diese beiden Szenen, bei denen er natürlich einen Torrichter beweist, aber er muss sich sicherlich auch steigern, um seinen Platz zu behaupten, wenn dann vor allem auch Robert Latzel zurückkehrt.
Ich könnte jetzt einen richtig bösen Spruch machen zum Thema großer Sprung und HSV, aber ich lasse das lieber. Wir reden nochmal lieber über Davy Selke, der auch so ein bisschen Ex-Festspiele erlebt jetzt, erst gegen Köln, dann gegen Hertha. Und ich habe das mal rausgesucht, er trifft halt wirklich, wirklich gerne gegen seine Ex-Clubs. Aufgehängt wirklich, ich hatte es noch in Erinnerung, 32. Spieltag in der Abstiegssaison von Hertha, also 22/23. Da gab es in Köln ein 2:5 und er hat direkt nach 8 Minuten gegen Hertha getroffen und musste danach auch raus, weil er sich, glaube ich, bei dem Tor den Kopf gestoßen hatte irgendwo. Also das war eine unschöne Situation. Dann ging's, habe ich nochmal weitergeschaut, Saison 2020/21, da war er in Werder Bremen ausgeliehen und gleich im ersten Spieltag hat er beim 1:4 getroffen. Das war übrigens das letzte Eröffnungsspiel, das Hertha gewonnen hat. Danach gab es nur Niederlagen. 2019/20 war er mit Hertha gegen Leipzig unterwegs, 2:4 verloren, aber er hat in der 90+3 noch getroffen. 2017/18 war er ebenfalls mit Hertha gegen Leipzig unterwegs, 3:2 gewonnen, da hat er nach 5 Minuten getroffen. Und 2016/17, da war er mit Leipzig gegen seinen auch schon damaligen Ex-Club Bremen gefragt, 8. Spieltag 3:1 trifft in der 90+5. Also Ex-Clubs und Davy Selke, das passt.
Ich fasse mal kurz zusammen. Es waren ja eigentlich immer hohe Siege, mit Ausnahme dieses einen Spiels für Hertha gegen Leipzig. Von daher, wenn Selke am Wochenende eingewechselt wird, wissen wir schon, wie das Spiel dann ausgehen wird und wer trifft.
Ja, gut. Da habe ich jetzt wenig gegenzusetzen. Aber auch Haris Tabakovic möchte nach einem torlosen Saisoneinstand sicherlich zeigen, dass er nicht zu Unrecht letztes Jahr Torschützenkönig geworden ist.
Der war ein bisschen traurig, oder? Dass Robert Latzi mit 3 Toren dann doch noch irgendwie den geteilten Platz abgenommen hat und er nicht alleine Torschützenkönig wurde. Ist das richtig oder täuscht
er
einen?
Nee, ich glaube, er konnte es gar nicht so richtig fassen, dass beide, also auch Christos Zolisch und Robert Latzi, wirklich am letzten Spieltag da noch so eine Sause hingelegt haben und man selbst irgendwie in Osnabrück verloren hatte. Also das war, die Gesamtgemengelage war für ihn, glaube ich, ein bisschen schwer zu fassen. Aber ich glaube, dass er dann noch ganz froh war, als er die Kanone in der Hand hatte, weil er wusste am Anfang auch nicht genau, okay, was heißt das denn jetzt eigentlich? Und dann war es irgendwie auch okay. Aber ich glaube, er hat sich nachher so schön geredet, dass es ja auch eine nette Sache ist, bei einer so geschichtsträchtigen Dreiteilung der Torjägerkanone dabei zu sein.
Ja, ich erinnere mich auf jeden Fall, dass die Bilder deutlich unterschiedlich aussahen, als Haris Tabakovic die Torjägerkanone in Empfang genommen hat, im Vergleich zu Robert Latzel, der sich wirklich riesig gefreut hat und da ist wirklich ein Traum für ihn in Erfüllung gegangen, hat dann auch seine Töchter mit auf den Platz genommen. Also es waren schöne Bilder. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf das Kracher-Duell da im Strafraum, das sich andeutet zwischen Haris Tabakovic und wahrscheinlich Dennis Hatzikadunic, vielleicht auch Sebastian Schonlau. Beide Innenverteidiger des HSV haben wirklich leidenschaftlich verteidigt, sich in alles geworfen, in jeden Schuss abgeblockt, der irgendwie noch zu blocken war und wenn es mit der Fußspitze oder dem Rücken war. Also sind wirklich von der Einsatz- und Kampfbereitschaft her vorangegangen und das wären sicherlich kernige Duelle gegen den ja nicht gerade schmächtigen Haris Tabakovic.
Nee, das stimmt durchaus. Ja, und dann kommt da ja auch noch ein Luka Schuler als Joker, der auch ziemlich Bock hat, sich zu beweisen gegen Haris Tabakovic auch und dass man auf ihn zählen kann. Ja, es wird knackig, sagen wir so. Lass uns noch mal über die Erwartungen an die Saison sprechen. Ich habe es vorhin ganz am Anfang schon angeteasert. Ich musste fast ein bisschen schmunzeln, weil der HSV gehört länger als kein anderer Club zum Inventar der zweiten Liga jetzt. Startet den 7. Anlauf Richtung Aufstieg und man hätte ja vielleicht aus den vergangenen Jahren lernen können und sagen können, so hey, wir bleiben mal ein bisschen zurückhaltend. Nein, Steffen Baumgart hat sich hingesetzt und gesagt, wir wollen aufsteigen. So, wird das was?
Also, ich halte mich mal etwas defensiver zurück, weil
so, wie man's erwarten
wir jetzt in
würde.
Hamburg nicht die besten Erfahrungen gemacht haben in der Vergangenheit mit Aufstiegsankündigungen. Ich muss aber auch sagen, dass ich letztes Jahr auch zum allerersten Mal gesagt habe, nee, dieses Jahr glaube ich nicht an den Aufstieg. Das lag aber in erster Linie daran, dass mir die taktische Spielweise zu unflexibel war, gerade bis zum Rückrundenanfang. Und jetzt unter Steffen Baumgart verstehe ich es, dass der Aufstieg erneut als Ziel ausgerufen wurde, obwohl man mit Laszlo Benes ja wirklich den überragenden Spieler in der vergangenen Saison verloren hat. Wahrscheinlich sogar noch, war er noch mal einen Ticken wichtiger auch als Robert Latzel. Und der ist natürlich nicht 1:1 zu ersetzen, auch nicht durch den Neuzugang Adam Karabec. Und diese Hürde sollte man ihm auch nicht auflegen. Aber ich verstehe, dass Steffen Baumgart sich hinsetzt und sagt, natürlich wollen wir aufsteigen oder wir müssen auch aufsteigen. Ansonsten sitze ich hier möglicherweise auch nicht mehr lange. Das hat er treffend formuliert, weil man kann an diesem Standort Hamburg auch mit dieser wirtschaftlichen Power und dem Kaderwert, diesem Stadion, diesem Fanrückhalt, kann man sich nicht hinsetzen und sagen, dass man Vierter oder Fünfter werden will. Das funktioniert einfach nicht. Natürlich hat man das Ziel, aufzusteigen. Also alles andere lässt sich hier weder verkaufen, noch wäre es realistisch. Also jeder möchte gerne ambitionierte Ziele haben, auch um die Leistungskultur zu fördern. Und es ist gar nicht anders möglich. Und das ist ja in Berlin ehrlicherweise auch genau das Gleiche. Also Christian Fehl kann sich auch nicht hinsetzen und sagen, vierter Platz wäre super.
Nee, ich finde es insofern spannend, als dass der HSV ja wirklich der einzige Verein ist in dieser zweiten Liga, der gesagt hat, er möchte aufsteigen. Alle anderen haben sich ein bisschen mehr zurückgehalten. Köln zum Beispiel hat gesagt, ja, natürlich wäre es schön, in die Bundesliga zurückzukehren, aber wir wollen ein bisschen demütiger herangehen. Hertha hat gesagt, ja, wir wollen oben mitspielen, sehen aber auch 6, 7, 8 Vereine insgesamt da oben, um dann am Ende wieder Neunter zu werden. Wir haben Hannover, die gesagt haben, so ja, wir haben die Konstanz, es kann funktionieren. Gut, Schalke, da ist man, glaube ich, auch gut beraten, ein bisschen defensiver an die ganze Sache ranzugehen. Aber der HSV ist wirklich die einzige Mannschaft, die sagt, ja, wir gehen hoch. Finde ich irgendwie auch ganz erfrischend, muss man sagen, weil damit kann man besser arbeiten als mit diesem, ja, wir wollen oben mitspielen, aber ja, dass man dafür Spiele gewinnen muss, dass man dafür hart arbeiten muss, dass man dafür auch konstant Leistung bringen muss, das wissen wir alle. Aber ich bin gespannt. Ich habe den HSV auf Platz 3 gesetzt, damit sie dann in der Relegation scheitern können.
Schöne Spitze nochmal zum Abschluss. Also es sagt einem eigentlich jeder Sportpsychologe, dass es wirklich aus sportpsychologischer Sicht wichtig ist, Ziele klar auszusprechen und auch zu benennen, um sie dann eben auch erreichen zu können. Natürlich kann man auch immer alles etwas defensiver formulieren und diese Leistung dann toppen. Das ist natürlich nach wie vor möglich, aber es sorgt sicherlich nochmal für 1-2% dann eben auch von vornherein allen begreiflich zu machen, um was es hier eigentlich geht, weil gerade die großen Traditionsvereine, und du hast sie jetzt aufgezählt, Hertha und Köln gehören natürlich auch dazu, die haben einfach eine andere Drucksituation als an anderen Standorten. Und wenn man dann auch noch so mit weichgespülten Aussagen daherkommt, dann glaube ich, tut man den Spielern keinen Gefallen. Deswegen kann ich die kommunikative Strategie von Steffen Baumgart nachvollziehen. Ich selber bin aber trotzdem nicht ganz so optimistisch gestimmt.
Gut, bei Hertha liegt auch der wirtschaftliche Zwang eigentlich da. Also auch Hertha muss aufsteigen, damit man wirtschaftlich irgendwie wieder halbwegs in ruhiges Fahrwasser kommt, weil noch eine Saison zweite Liga, das wird dann irgendwann finanziell auch ein bisschen knirsch. Aber ja, wir haben auch schon in der Saisonprognose hier drüber gesprochen. Es gibt tatsächlich 5-6 Mannschaften für mich auch, die da oben irgendwie mitspielen. Von daher bleibt es auf jeden Fall eine spannende Saison. Ich glaube, darauf können wir uns einigen.
Ja, definitiv. Ich würde auch mal eine Prognose abgeben. Ich setze trotz des ersten Spieltages Köln unter die ersten zwei Plätze und Hannover 96. Wie sie es dann aufteilen, können sie unter sich ausmachen. Und ich denke tatsächlich, dass Hertha und der HSV um Platz 3 spielen werden.
Ich habe Hertha auf 2 gesetzt und ich habe Schalke 04 auf den ersten Platz gesetzt. Und ich wollte mir schon einen Screenshot von der Tabelle nach Spieltag 1 machen, weil ich befürchte, dass es das einzige Mal war in dieser Saison, dass ich richtig lag. Aber wir können ja mal abwarten.
Aber dann hast du gesehen, wie das Spiel von Hertha ausgegangen ist und dann hast du auf den Screenshot doch lieber verzichtet.
Allerdings, immer Hertha-Hörer wissen das, ich habe eine Affinität zu Preußen Münster und die habe ich auf Platz 15 gesetzt. Sie retten sich so gerade und da stehen sie jetzt auch gerade, aber gut. Warten wir mal ab. Wir haben gerade schon ein bisschen gesagt, wie das Spiel ausgehen könnte, beziehungsweise was wir so von dem Spiel erwarten. Pokal ausgenommen waren es eigentlich immer klare Angelegenheiten, immer eine recht kampfbetonte Spielweise von beiden Mannschaften. Es waren aber auch unterschiedliche Voraussetzungen irgendwie in der vergangenen Saison. Gerade das Spiel in der Rückrunde war ja auch kurz nach dem Tod von Präsident Kai Bernstein. Da würde ich mal sagen, dass nicht alle Spieler wirklich mit dem Kopf da waren. Jetzt sind die Voraussetzungen nach dem ersten Spieltag auch ein bisschen unterschiedlich, bisschen euphorisch in Hamburg, bisschen ja, gedrückt in Berlin. Magst du einen Tipp abgeben?
Ja, ich denke, dass der HSV das Spiel gewinnen wird. Gehe ich schon von aus. Ich glaube, es wird knapp. Ich sage mal standardmäßig 2-1 für den HSV.
Okay, ich gehe mal mit einem 1-1 ins Rennen.
Das steckt aber mehr Hoffnung als Erwartung drin, oder?
Vielleicht. Naja, aber vielleicht kommt jetzt im zweiten Spiel das, was wir alle schon vom ersten Spiel erwartet haben. Wer weiß das schon. Aber ja, ich bin gespannt. Also ich hoffe wirklich, dass die Mannschaft es schafft, ein bisschen mehr abzurufen von dem, was sie eigentlich schon gezeigt hat, dass sie tatsächlich diesen Fjell-Fußball, dieses aggressive Pressen, diese Gier nach dem Ball, dieses ja offensiv auch schnelle Spiel dann doch mal zeigen kann und dann wird auch der HSV vor Probleme gestellt, da bin ich mir sicher.
Ich glaube, es wird vor allem von der Kulisse her ein sehenswertes und attraktives Zweitligaspiel, vor allem 57.000 hier in Hamburg. Die HSV-Fans werden ordentlich loslegen und die Hertha-Fans sind auch für ihre Auswärtsstärke bekannt. Also ich glaube, beide Fanlager werden sich da nicht lumpen lassen und werden da auch für ein ja, ordentliches Spektakel auf den Rängen sorgen. Und dann wollen wir mal schauen, ob die 22 Männer da unten auf dem Platz da mithalten können.
Die Tickets waren jedenfalls sehr, sehr schnell vergriffen, zumindest die Auswärtstickets bei Hertha. Ja, schön, dass sich immer Hertha und HSV, wir müssen reden, hier heute getroffen haben. Es hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen auch und ihr habt gerne zugehört und freut euch jetzt genauso wie wir beide auf das Spiel am Samstag. Und Stefan, dir vielen Dank für deine Zeit.
Ja, Inga, ich habe zu danken. Es hat auch mir großen Spaß gemacht und ja, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Wir hören uns dann in der Rückrunde wieder.
Oder im Pokal.
Oder im Pokal, auch so, auch gut. Die nächste Folge Immer Hertha gibt es am 12. August. Und tja, bis dahin bleibt uns beiden nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und macht's gut.
Und tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.